Heute ist Mittwoch, der 17.3. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über den Iran-Krieg und die Berichte, dass Israel die iranische Führung angegriffen hat. Gleichzeitig weitet Israel auch seine Bodeneinsätze im Libanon aus. Weiter geht's mit den Reaktionen auf Trumps Forderung zur Sicherung der Straße von Hormuz. Dann sprechen wir noch über die Stromausfälle in Kuba und welche weiteren Pläne Trump mit Kuba hat. Außerdem geht es um ein Urteil zur Kirchenaustritte des Europäischen Gerichtshofs und zum Schluss wie immer die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, liebe Grüße aus Berlin. Ich bin ja gerade kurz vor meiner Premiere in Berlin und ich muss euch sagen, vielleicht hört ihr heute einen Tonunterschied, aber auch das gehört manchmal dazu, wenn man woanders ist. Ich sitze im Hotelzimmer, die Klimaanlage macht zwischendurch Geräusche und von draußen hört man auch ein bisschen was, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir beginnen mit der aktuellen Lage im Iran-Krieg. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine groß angelegte Angriffswelle gestartet. Die Ziele liegen sowohl in der iranischen Hauptstadt Teheran als auch in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Dazu hat der israelische Verteidigungsminister Katz erklärt, dass die Armee den hochrangigen Politiker Ali Larijani getötet habe. Larijani war bisher der Chef des Nationalen Sicherheitsrats im Iran. Israelische Medien berichten, dass er das Ziel eines nächtlichen Luftangriffs war. Eine offizielle Reaktion aus dem Iran zu diesem Vorfall gibt es bisher noch nicht. Zusätzlich meldet Israel den Tod des wichtigen Funktionärs Ghulam Reza Soleimani. Er war Kommandeur der iranischen Basij-Milizen. Diese Truppen sind Teil des iranischen Machtapparats und waren unter anderem für die Niederschlagung von Protesten im Land verantwortlich. Gleichzeitig verschärft sich die Situation an der Grenze zum Libanon. Israel geht dort nun auch mit Bodentruppen massiv gegen die Hisbollah-Miliz vor. Ein Militärsprecher kündigte an, den Einsatz im Südlibanon auszuweiten. Aktuell sollen über 100.000 Reservisten, also ehemalige Soldatinnen, an verschiedenen Fronten im Einsatz sein. Israel begründet diesen Schritt damit, dass man die BewohnerInnen im Norden des eigenen Landes vor Raketenangriffen schützen müsse. Ziel sei es, die Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören. Dieses Vorgehen sorgte international für große Sorgen. Deutschland hat sich zusammen mit Frankreich, Italien, Kanada und Großbritannien in einer gemeinsamen Erklärung zu Wort gemeldet. Sie warnen Israel vor einer Bodenoffensive, weil sie humanitäre Folgen und einen langwierigen Konflikt befürchten. Schon jetzt sind im Libanon laut offiziellen Angaben bereits über 1 Million Menschen auf der Flucht. Die westlichen Staaten verurteilten jedoch auch die Hisbollah. Die Miliz müsse ihre Angriffe auf Israel einstellen und ihre Waffe niederlegen. Ein weiterer großer Streitpunkt ist die Sicherung der Straße von Hormuz. Sie liegt zwischen dem Iran und dem Oman und verbindet den Persischen Golf mit dem offenen Meer. Etwa 20% des weltweit verbrauchten Rohöls werden täglich durch diese Meerenge transportiert. Auch ein Fünftel des weltweiten Handels mit Flüssigerdgas läuft über diese Route. Für Länder wie Kuwait, Katar oder den Irak ist sie der einzige Zugang zum Weltmarkt über See. Wenn diese Route blockiert ist, hat das sofort Auswirkungen auf die weltweiten Preise für Öl und Gas. Aktuell ist der Schiffsverkehr dort wegen der Angriffe gestoppt worden. US-Präsident Donald Trump fordert für die Sicherung der Straße von seinen NATO-Partnern militärische Unterstützung. Er möchte Kriegsschiffe in die Region schicken, um die Meerenge für Öltanker freizuhalten. Trump drohte sogar damit, dass eine Ablehnung dieser Hilfe sehr schlecht für die Zukunft der NATO sein würde. Er ist der Meinung, dass die Länder, die von der Durchfahrt profitieren, auch bei der Sicherung helfen müssten. Dazu hören wir einmal in Trumps Begründung rein.
Wie in vielen anderen Fällen in NATO-Ländern sind wir immer für die NATO da. Wir helfen ihnen in der Ukraine, obwohl uns ein Ozean trennt. Und obwohl es das eigentlich nichts angeht, helfen wir ihnen.
Ja, trotzdem lehnen die EU und insbesondere Deutschland eine Beteiligung ab. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas stellte klar, dass dies nicht der Krieg der Europäer sei. Niemand wolle sich aktiv in diesen Konflikt hineinziehen lassen. Und auch die Bundesregierung, die hat bereits mitgeteilt, dass sie sich nicht an der militärischen Aktion beteiligen will. Dazu hören wir auch einmal in die Pressekonferenz von Bundeskanzler Merz rein.
Solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz mit militärischen Mitteln eine freie Schifffahrt zu gewährleisten. Bis heute ist uns auch kein Konzept bekannt, wie eine solche Operation überhaupt gelingen könnte. Es fehlt uns im Übrigen, das wissen Sie aber auch alle, ein nach dem Grundgesetz erforderliches Mandat der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der NATO.
Ihr habt's gehört. Weiter hat Merz dann noch betont, dass sich Deutschland von Anfang an gegen eine Kriegsbeteiligung ausgesprochen habe. Und er hat hinzugefügt, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis und kein Bündnis für Intervention sei. Wir schauen nach Kuba. Dort gab es erneut landesweiten Stromausfall. Es ist bereits der dritte große Blackout innerhalb von wenigen Monaten. Die Krise hat mehrere Ursachen. Eine davon ist, dass Kuba für seine Energieerzeugung fast vollständig auf Öl angewiesen ist und die Vorräte leer sind. Zentraler Auslöser ist das US-Embargo, also die Wirtschaftssanktionen, die den Handel stark einschränken. Dadurch ist auch der Zugang zu Öl deutlich begrenzt. Trump setzt zudem andere Länder unter Druck und droht mit Zöllen, wenn sie Kuba beliefern. Lange war Venezuela der wichtigste Lieferant, doch seit dem Machtwechsel ist diese Unterstützung inzwischen weitgehend weggefallen. Gleichzeitig gilt die Energieinfrastruktur auf Kuba als veraltet und stark beschädigt. Um Energie zu sparen, hat die Regierung bereits eine 4-Tage-Woche eingeführt. ExpertInnen warnen inzwischen sogar vor einer drohenden humanitären Katastrophe. Gleichzeitig verschärft Trump seinen Ton gegenüber Kuba. Er hat vor JournalistInnen im Weißen Haus eine mögliche Übernahme Kubas angedeutet. Trump sagte, er sehe sich in der Rolle, das Land in irgendeiner Form zu übernehmen oder zu befreien. Er betonte dabei mehrfach, dass er mit dem Land machen könne, was er wolle. Er bezeichnete Kuba als einen gescheiterten Staat, der weder Geld noch Öl besitze. Besonders auffällig ist dabei die zeitliche Planung von Trump. Er hat nämlich angekündigt, dass er sich nach dem Ende des Iran-Konflikts intensiv mit Kuba befassen wolle. Ja, trotz Trumps Ankündigung gibt es im Hintergrund formelle Gespräche zwischen den USA und Kuba. Auch das kubanische Regime hat diese Kontakte bestätigt. Ein zentrales Ziel der USA in diesen Verhandlungen ist offenbar der Rücktritt des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel. Die US-Regierung fordert zudem die Freilassung politischer Gefangener und eine wirtschaftliche Liberalisierung von Kuba. Obwohl Kuba ein autoritär geführtes Land ist, bezweifeln viele ExpertInnen, dass die Bevölkerung einen von den USA initiierten Umsturz unterstützen würde. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit der Revolution vor fast 70 Jahren extrem angespannt. Für uns geht's noch nach Luxemburg. Dort hat der Europäische Gerichtshof nämlich ein entscheidendes Urteil gefällt. Es ging um die Frage, ob eine kirchliche Einrichtung einen Mitarbeitenden kündigen darf, weil diese Person aus der Kirche ausgetreten ist. Die RichterInnen entschieden, dass ein Austritt allein nicht als Grund für eine automatische Kündigung ausreiche. Hintergrund dieses Urteils ist ein jahrelanger Rechtsstreit aus Deutschland. Eine Sozialpädagogin hatte seit 2006 bei einem kirchlichen Verein für Schwangerschaftsberatung der Caritas in Wiesbaden gearbeitet. Ja, während ihrer Elternzeit trat sie wegen des besonderen Kirchengeldes des Bistums Limburgs aus der katholischen Kirche aus. Dieses Kirchengeld trifft auf Mitglieder der Kirche zu, deren EhepartnerInnen einer anderen Religion angehören oder konfessionslos sind und mehr verdienen. Die Steuer richtet sich nach dem gemeinsamen Einkommen, weshalb die Sozialpädagogin auch in Eltern- und Teilzeit mehr als 2.000 Euro jährlich hätte zahlen müssen. Ja, und als sie dann nach der Elternzeit zurück in den Job kehren wollte und den Wiedereintritt in die Kirche ablehnte, wurde ihr gekündigt. Die Kirche sah darin einen schweren Verstoß gegen die Loyalitätspflicht. Die Frau klagte dann gegen diese Kündigung und bekam nun in höchster Instanz Recht. Der Europäische Gerichtshof argumentierte, dass die Kirchenmitgliedschaft für die Tätigkeit einer Schwangerschaftsberaterin nicht zwingend wesentlich sei. Ein entscheidender Punkt war auch, dass in dem Beratungsteam bereits 2 Mitglieder der evangelischen Kirche arbeiteten. Und die katholische Mitgliedschaft war also keine Grundvoraussetzung für diese Stelle. Die Richterinnen haben auch klargestellt, dass kirchliche Arbeitgeber künftig genau prüfen müssen, ob eine religiöse Anforderung für eine bestimmte Stelle tatsächlich rechtmäßig und gerechtfertigt ist. Wenn die Mitgliedschaft nicht von allen MitarbeiterInnen mit den gleichen Aufgaben verlangt wird, kann dies einer Kündigung entgegenstehen. Und jetzt die Good News. Die Zahl der Elektrobusse in deutschen Städten wächst deutlich an. Im vergangenen Jahr war fast jeder zweite neu angeschaffte Stadtbus elektrisch. Insgesamt sind aktuell rund 4.750 Elektrobusse im Einsatz. Hamburg und Berlin führen diese Statistik an. In Hamburg sind über 700 Elektrobusse unterwegs, in Berlin 277. Ein wichtiger Treiber ist dabei die staatliche Förderung, die die Beschaffung der Fahrzeuge damit unterstützt. Expertinnen gehen davon aus, dass die Zahl der Elektrobusse bis 2030 auf 11.000 steigen kann, also mehr als das Doppelte. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.